Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Wir sind's wieder, euer Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik. Hi.
Hi. Schön, dass du da bist, Jendrik. Schön, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, da seid. Ich möchte ehrlich und transparent sein, so sind wir in diesem Podcast. Es ist gerade mal kurz vor 5 und es ist schon stockfinster draußen. Schlimm. Jetzt ist der Herbst eher schlimm, wirklich. Also ich hatte das Gefühl, es war um 15 Uhr schon dunkel. Nichtsdestotrotz, wir sind hochmotiviert, euch auch durch diesen November und darüber hinaus zu begleiten. Ja, November, krasser Monat, ganz schön viel los. Jendrik, was war denn bei dir so los? Ich erinnere mich, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, warst du auf Borkum. Bist du noch auf Borkum?
Nee, ich bin leider nicht mehr auf Borkum. Ich bin gerade im relativ tristen und grauen Wuppertal. Aber Wuppertal ist auch gefühlt immer grau, auch wenn das Wetter irgendwie schön ist. Kann ja nicht jede Stadt so schön sein wie Essen.
Du machst dir hier echt keine Freunde. Du machst dir keine Freunde mit sowas. Liebe Menschen in Wuppertal, wir lieben euch. Ja. Ist egal, wie eure Stadt aussieht. Alles gut.
Vor allem fußballerisch ist ja Wuppertal und Essen auch nochmal eine Konkurrenz. Also wahrscheinlich bekommen wir bald nette Fanpost. Wuppertal ist eine ganz schöne Stadt mit einem tollen Verband. Ich war auf Borkum. Wir hatten da 5 Tage Bundesmitarbeitenden-Tagung. Das war wirklich schön zum Perspektivprozess. Alle haben auf Hockern gesessen. Das hat tolle Ergebnisse gebracht, war auch anstrengend. Es hat sich gelohnt, dass wir bestimmte Dinge einfach auch eingeführt haben, wie so ein Awareness-Team. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie können sich Leute auch wohlfühlen, wie können wir Oasen schaffen für Menschen. Das war ziemlich cool. Habe mich ansonsten in den letzten Tagen noch so mit dem Thema Antirassismus beschäftigt, war auf einem politischen Vernetzungstreffen in Düsseldorf mit dem Beauftragten der 3 evangelischen Landeskirchen bei Landtag und Landesregierung, und er fand das Wohnzimmerkonzept von mir so cool, dass er vielleicht bald mal vorbeikommt. Also das ist doch auch irgendwie eine Art von Netzwerkarbeit. Es waren und sind spannende Zeiten, aber wem sage ich das, Anna?
Ja, spannende Zeiten. Wir werden gleich auf die richtig spannenden Dinge kommen. Nach Borkum, Essen, Wuppertal, auch alles spannend. Auch mein Krempel, für mich hochspannend. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade eigentlich nur auf Tour. Ich war beim Jugendtag der Sportjugend Nordrhein-Westfalen in Dortmund. Das war total interessant. Wir haben es ja schon angekündigt, wir werden irgendwann über das Thema Sport und Jugendverband sprechen. Ich lerne viel dazu, finde das ganz, ganz toll. Ich war beim Gleichstellungstag der Bundesstiftung Gleichstellung, durfte über das Thema Mädchenbeteiligung sprechen. Ich war in Weimar. In Weimar fand eine Veranstaltung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport statt zum Thema Jugendbeteiligung. Und ich war in der Evangelischen Akademie in Loccum, Jendrik. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, in Niedersachsen. Mhm. Meine Güte, war es da schön. Ein ganz toller, mehrtägiger Fachtag, eine mehrtägige Veranstaltung zum Thema die andere Jugend. Und wow, also die Kollegin in Niedersachsen mag ich auch wahnsinnig gerne, aber es ist auch nochmal schön, in so einer schönen evangelischen Akademie so richtig Verzeihung in der Pampa zu sein und abends am gefühlten Kaminfeuer zu sitzen und über diese Jugend zu diskutieren mit ganz fantastischen Leuten. Ich hatte es sehr, sehr gut. Aber sonst, Jendrik, Alter, in was für einer Zeit leben wir hier eigentlich gerade? Ich habe schon überlegt, ob ich meine Push-Nachrichten am Handy ausstelle, weil ich es nicht mehr ertrage. Kommen wir jetzt einfach mal direkt dazu, zu dem Thema, das uns gerade alle beschäftigt. Der Bruch der Ampel. Wir sind von einer Ampel für fahrende VerkehrsteilnehmerInnen hin zu einer Fußgängerampel marschiert. Ja, was ist denn da passiert?
Ja, das war ein spannender Tag letzte Woche. Ein erster Tag nach Borkum, mittwochs frei gehabt, gerade so die Steuererklärung gemacht und dann einfach mal den Fernseher angemacht und gedacht, okay, Brennpunkt, was ist da eigentlich genau passiert? Ja, die Ampel ist auseinandergeflogen, weil der Finanzminister Christian Lindner entlassen wurde von Olaf Scholz, und damit wurde letztlich auch das Ampel ausbesiegelt. Die MinisterInnen der FDP sind dann eben auch zurückgetreten. Und es war ja irgendwie so die Konsequenz von vielen Differenzen, die sich in den letzten Monaten schon aufgebaut haben, ob es die Schuldenbremse ist, ob das die denkwürdige Kommunikationsstrategie, wenn es denn eine gab, zum Thema Heizungsgesetz gewesen ist, wirtschaftspolitische Prioritäten und andere Sachen. Und am Ende ist das ja gemündet, dass Christian Lindner dann entlassen wurde. Alle haben ihre Sachen dazu gesagt. Und jetzt gibt es eben gerade keine Ampelregierung mehr und wir steuern auf Neuwahlen zu. Da kommen wir gleich noch zu, dass die auch schon terminiert sind. Und man kann sich da jetzt natürlich fragen, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Und das sind eine ganze Menge.
Ja, das sind jede Menge Auswirkungen. Also zum einen jetzt erstmal innerhalb der Regierung gar nicht so jugendpolitisch. Ja, es gibt Neuwahlen Ende Februar. Es gibt eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung, weil es eben keine letzte Sitzung im Bundestag gab, um den Haushalt für 2025 zu beschließen. Die ehemaligen FDP-MinisterInnen, außer der Verkehrsminister Volker Wissing, sind nicht mehr im Amt. Auch ihre StaatssekretärInnen sind nicht mehr im Amt. Das heißt, dass andere MinisterInnen anderer Häuser diese Häuser jetzt noch mitverwalten. Wir hatten das schon mal, als Christine Lambrecht das Familienministerium noch zusätzlich zum Verteidigungsministerium übernommen hat vor ein paar Jahren. Also was ist relativ üblich, dass wenn nur noch wenige Monate bis zu einer Neuwahl ein Ministerium nicht besetzt ist, dass dann jemand anderes das noch mitmacht. Ich halte das für einigermaßen problematisch, aber gerade die Personalie Cem Özdemir, der nicht nur sozusagen selber schon ein großes Haus führt mit dem BMEL, also mit dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sondern jetzt auch noch dieses kleinere Haus für Bildung und Forschung mitmacht und auch noch angekündigt hat, dass er Ministerpräsident oder Ministerpräsident, wie wir so sagen, Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden möchte. Ah, ich weiß nicht, Jendrik. Also man kann sagen, die verwalten das nur, aber irgendwie fühlt es sich eben auch genauso an gerade.
Ja, warum sollte es bei Ihnen anders sein als bei uns manchmal, ne? Wenn wir auch ganz, ganz viele andere Aufgaben mit übernehmen müssen. Aber auch wir würden ja dann in solchen Fällen ungerne tauschen wollen. Das Ganze hat natürlich auch jugendpolitische Auswirkungen, wenn wir daran denken, dass es echt große Bemühungen auch gab, der Ampelregierung jugendpolitische Anliegen durchzubringen, ob das jetzt Investitionen in Bildung waren, ob das noch Beteiligungsmöglichkeiten waren. Es ging noch viel um Nachhaltigkeit und jetzt ist die Koalition zerbrochen und in diesen Bereichen besteht jetzt die Gefahr, dass es zu Verzögerungen oder an gewissen Stellen sogar dazu kommt, dass es gar nicht durchgesetzt wird, dass bestimmte Beschlüsse gar nicht erst getroffen werden.
Ja, und das ist total spannend, weil heute erst bekannt wurde, dass die Regierung jetzt sozusagen mit so überfraktionellen Gruppenanträgen noch versucht, bestimmte Themen durchzusetzen. Natürlich keines davon im jugendpolitischen Bereich. Wir reden von der Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch, Paragraph 218. Wir reden von über Fragen von sogenannter Leihmutterschaft und Eizellenspenden. Es gibt jetzt noch einen Gruppenantrag zum Thema Organspende. Und das so alles auf den letzten Drücker, denke ich mir so, ja, super, Jugendpolitik, da ist nicht mehr mit viel zu rechnen. Also wir wussten vorher schon, Kindergrundsicherung, not gonna happen. Kinderrecht ins Grundgesetz, keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, vor der und nach der Ampel. Ähnliches mit Wahlalter 16. Und dann kann man schon sagen, ja gut, das waren jetzt diese größeren Projekte, das hat nicht funktioniert. Aber wir hatten ja auch andere Projekte wie den Nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung, wo es eigentlich einen Kabinettsbeschluss hätte geben sollen Anfang kommenden Jahres, der sozusagen eine Art Übereinkunft über das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung im Bund hätte darstellen sollen. Ich meine, wir haben da jetzt 2-3 Jahre einen großen Prozess durchgemacht mit super vielen Leuten. Und jetzt denke ich mir so, ich möchte nicht in der Haut des zuständigen Referates im Bundesfamilienministerium stecken. Liebe Grüße, wir wissen, dass Sie uns hören. Also wir beneiden euch gerade nicht darum, dieses als Verwaltung da jetzt so zwischen den Stühlen zu sitzen. Aber was ist denn das für ein Signal für junge Menschen? Also es ist insgesamt gerade schwierig, würde ich sagen. Insofern, genau, jugendpolitisch mal gucken, oder?
Mal gucken und hoffen, dass die neue Regierung vielleicht das Thema Jugendpolitik ein bisschen ernster nimmt und sich da von Anfang an direkt auf die Fahne schreibt, auch da Dinge umzusetzen. Und wir haben uns ja in den Jugendverbänden jetzt auch schon im Moment, würde ich sagen, noch sehr gemütlich auf Bundestagswahlen im September nächsten Jahres vorbereitet. Jetzt wird das Ganze früher stattfinden und zwar am 23. Februar gibt es dann schon die Wahlen. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp 3 Monate Zeit, bis das Ganze stattfindet. Und jetzt müssen wir als Jugendverbände auf einmal zusehen, dass wir in dieser kurzen Zeit all die Aktivitäten, die wir eigentlich noch geplant hatten bis September, umsetzen und irgendwie das Thema jetzt auf die Straße kriegen. Und jetzt können wir eigentlich auch mal zeigen, finde ich, dass wir es drauf haben, oder?
In der Theorie auf jeden Fall, ja, könnten wir. Ich will da auch ehrlich sein. Also mich hat das jetzt auch alles sehr überrascht, wie diese Debatte vor allen Dingen lief darüber, wann Neuwahlen sind. Oh mein Gott, dann muss man ja mit Glühwein Wahlkampf machen und so. Ganz ehrlich, also dieses Gezerre auch zwischen den Parteien im Bundestag, zwischen diesem Wahltermin, das hat schon für ganz schön viel Verunsicherung bei allen Menschen, aber auch bei jungen Menschen geführt. Viele Parteien haben noch kein Wahlprogramm. Also wir reden jetzt davon, dass wir Wahlkampf machen, aber mit was für einem Programm denn? Welche Partei hat denn schon ein Programm? Also ich glaube, die Grünen, die haben ja jetzt, heute beginnt deren Parteitag in Wiesbaden, aber es wird noch einen Parteitag Mitte Januar geben, wo sie dann erst das Wahlprogramm beschließen, mit dem sie dann 4 Wochen Wahlkampf machen wollen, um dann Ende Februar zu wählen. Ja, auf was sollen wir denn dann da eingehen? Also als jugendpolitische Lobbyistin können wir jetzt nur so ein bisschen Wunschkonzert spielen und sagen, übrigens, das habt ihr in der letzten Regierung nicht geschafft. Das wäre jetzt so ein Thema. Es gibt noch teilweise keine Wahl, also keine Listen. Ne? Viele Kleinstparteien haben noch nicht genügend Stimmen zusammen. Das ist doch auch für uns in den Verbänden total doof. Wir sind ehrenamtlich an vielen Stellen. Wie packen wir das denn selber jetzt, Lobbyarbeit zu machen? Und wäre es im September gewesen, hätten wir sicher auch noch mal eine Folge zum Thema gute Lobbyarbeit gemacht. Ja, da kann man Strategien und Lobbycases bauen. Und ich berate in dem Bereich ja auch total viel und mache das super gerne. Heißer Tipp jetzt an alle. Ich weiß, das ist nicht so Gen Z. Greift zum Telefon. Ohne Spaß. Also zögert nicht lange, wenn ihr jetzt mobilisieren könnt. Das bedeutet, ihr ruft PolitikerInnen an, von denen ihr wisst, dass sie kandidieren werden. Macht jetzt und Telefon. Ruft bei ihnen im Büro an. Schreibt direkte Einladungs-E-Mails. Schreibt bitte keine Positionspapiere mehr und tänzelt da ewig drumherum. Jetzt müsst ihr in Kontakt treten. Jetzt. Es bleibt wirklich überhaupt keine Zeit mehr. Ich wünschte, ich könnte irgendwas anderes sagen. Aber jetzt müssen wir, wie du sagst, Jendrik, eigentlich zeigen, dass wir es können. Ganz ehrlich, Verbandslogiken ticken da anders. Und wir sind doch auch ein bisschen kaputt am Ende des Jahres. Also 3 Monate für einen Wahlkampf, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist schon stressig, aber dieses Weihnachten finde ich eigentlich schon noch eine gute Idee, so auf dem Sofa zu sitzen und Plätzchen zu essen und Sissi zu gucken, ja? Und in die Kirche zu gehen, Verzeihung. Aber find es schon ein bisschen krass und deshalb greift zum Telefon, Leute, ruft eure Abgeordneten an, macht Druck, taucht überall auf, wo ihr seid, aber bitte keine Positionspapiere. Danke.
Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und ich habe das auch, die ersten Reaktionen bei uns in den Reihen war auch, hey, wir wollten eigentlich Weihnachten mal ein bisschen ruhig machen und eigentlich sind wir doch, geht die Puste jetzt aus und wir wollen wieder Schwung holen fürs nächste Jahr und dann in die Bundestagswahlen und hier in NRW-Kommunalwahlen reingehen. Aber gut, jetzt ist es halt entsprechend so und da werden wir jetzt gucken, dass wir da das machen können, was wir eben in unserer Power gerade aufbringen können. Das Ampel-Aus, Anna, war aber ja nicht das Einzige, was dann letzte Woche noch passiert ist. Man ist dann eines Morgens aufgewacht, wenn man nicht nachts live dabei geblieben ist und hat festgestellt, also über den Vormittag hinweg, als es sich dann doch deutlich gezeigt hat, dass Donald Trump erneut Präsident in Amerika ist. 2024, nachdem wir eigentlich ja alle dachten, so viel Wertung sei, glaube ich, auch erlaubt, dass wir das überstanden haben, dass irgendwie gehofft haben, dass Kamala Harris Präsidentin wird. Es ist nicht so gekommen. Es gab eine Wahl. Ich finde, die Wahl hat einen starken Fokus auf wirtschaftlichen, teilweise auf kulturellen Themen, so mit vielen Wahlkampagnen, großen Auftritten, ging um wirtschaftlich herausgeforderte Regionen und viele Argumente lagen auf dem Tisch, aber die AmerikanerInnen haben eben Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt und das kann Auswirkungen haben, auch auf Europa, auch auf die Jugendpolitik. Die USA wird sich jetzt noch weiter, sehr wahrscheinlich auf ihre innenpolitischen Interessen konzentrieren. America First hat ja Trump auch vor einigen Jahren immer wieder gesagt und hat es auch jetzt zwischendurch mal betont. Und das ist ja eine Verlagerung. Und Europa muss jetzt die eigenen Sicherheitsstrategien nochmal überdenken. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen uns noch unabhängiger machen, auch in unserer Verteidigungsstrategie. Und all diese Themen haben ja dann immer auch Auswirkungen auf zum Beispiel Jugendinitiativen, die oft eben darauf aufbauen, dass es eben transatlantische Kooperationen gibt. Also diese Wahl, die gefühlt tausende Kilometer weit weg ist, ist doch sehr, sehr nah.
Die ist total nah, auch deshalb, weil sie Auswirkungen haben wird auf das Existenzrecht der Ukraine. Und die Ukraine ist sehr nah. Ja, das ist dann doch nicht so weit weg. Der Israel-Palästina-Konflikt ist total nah und das, diese Wahl wird Auswirkungen darauf haben. Fragen wie Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also Trump hat schon angekündigt, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Der argentinische Präsident Milei will übrigens nachziehen, bin mal ganz gespannt. Aber das ist sehr, sehr interessant und auch beunruhigend. Und wenn man sich die Jugendstudien anguckt, vor was junge Menschen Angst haben, dann würde ich sagen, huch, also diese Wahl von Trump, das gibt dem noch mal ein bisschen Zunder und gibt dem noch mal ein bisschen Feuer. Und ich gebe auch zu, ich bin morgens aufgewacht und habe mich erstmal nicht getraut, die Nachrichten einzuschalten. Und als ich es dann hörte, dachte ich, ja, ich hätte es, also man hätte es wissen können, aber I'm the queen of wishful thinking. Ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich es mir nur ganz, ganz fest wünsche, dann wird Trump nicht gewählt und das ist jetzt das Gegenteil. Mir geht es eben auch um das Sicherheitsgefühl junger Menschen in Deutschland, einerseits was so realpolitische Fragen angeht, aber auch was insgesamt so das Thema Verunsicherung über eine weltpolitische Lage angeht. Letzter Satz, das wird auch Auswirkungen auf diese Pflichtdienstdebatte haben. Wenn die CDU die nächste Bundesregierung anführt, ist klar, dass wir ganz anders über diese Frage von nicht Wehrdienst, aber Pflichtdienst sprechen werden. Und dass es dann eben auch um eine Frage von, und da kann ich Boris Pistorius auch verstehen, so eine Verteidigungsfähigkeit und Wehrhaftigkeit, und das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube, die CDU wird sozusagen auch einer Remilitarisierung auch nochmal einen ganz anderen rhetorischen Schwung geben, der dann eben nichts mit den Sorgen und Nöten und Wünschen und Perspektiven junger Menschen zu tun haben wird. Ja, apropos Sorgen, Wünsche, Perspektiven junger Menschen. Jendrik, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das mich gerade sehr beschäftigt und das jetzt so kein gezieltes Thema ist, sondern eher was, was ich zurückgespiegelt bekomme aus ganz vielen Ecken der Jugendarbeit, der Jugendhilfe. Und ich würde da einfach gerne mal mit dir drüber in den Austausch treten. Egal, wo ich gerade hingehe, berichten mir Jugendarbeiterinnen, Menschen, die in der Jugendbeteiligung hauptberuflich tätig sind, aber auch Ehrenamtliche, dass es immer schwieriger wird, Kinder und Jugendliche als Teilnehmerinnen an Projekten, an Maßnahmen der Jugendarbeit zu gewinnen. Beteiligungsprojekte, Kurse, Angebote in der politischen Bildung, Freizeiten, aber auch Partys, Tagesveranstaltungen, also gar nicht so 14 Tage Zeltlager, auch so wirklich punktuelle Dinge, die finden mit sehr wenigen TeilnehmerInnen statt oder sie fallen aus. Gleichzeitig übrigens gibt es Angebote mancher Verbände oder Vereine, die überrannt werden von Eltern mit kleinen Kindern. Also ich gucke da auf die Pfadfinderbewegung, die sich vor Wölflingen oder Wölflingsanwärterinnen, so heißt es bei der DPSG, wie es beim VCP ist, weiß ich gar nicht, können sich vor so kleinen Pfadis überhaupt nicht retten, aber haben gar keine ehrenamtlichen Leitungen oder ehrenamtliche TeamerInnen, die das abdecken können, oder die haben selber auch noch genügend andere Dinge zu tun, weil das Leben als junger Mensch ist jetzt auch nicht immer Zuckerschlecken. Und ich finde es so interessant, weil wir sehen in der Studienlage, dass junge Menschen sich mehr Mitsprache und mehr Mitbestimmung wünschen, auch im Freizeitbereich, aber gleichzeitig Projekte, in denen das möglich ist, also jugendverbandlich oder Jugendforen, Jugendparlamente, die ringen um Teilnehmende und müssen richtig viel Arbeit in Mobilisierung stecken. Und da sagt dann halt auch der ein oder andere Geldgeber oder Bürgermeister, sagt so, ach so, jetzt haben wir so viel Aufwand dafür gemacht, dass hier junge Leute sich beteiligen und dann kommen irgendwie nur 7 Leute. Ja gut, dann werden sie es wirklich nicht gewollt haben. Und das, mal abgesehen davon, dass Jugendarbeit das Beste ist, was einem jungen Menschen passieren kann, ne? Aber ich stehe da so ein bisschen ratlos da und frage mich, woran liegt das eigentlich gerade?
Ja, wir haben das jetzt auch erlebt. Bei uns ist ein Angebot, was seit 15 Jahren richtig gut läuft. Gut, wir haben den Ort vor 4 Jahren mal gewechselt, aber dann lief es trotzdem noch gut. Haben wir jetzt abgesagt wegen einer einstelligen Anzahl an Teilnehmenden, wo man einfach sagen muss, dann kann man das nicht durchführen. Also es kommt an allen Ecken. Woran liegt das? Der naheliegende Gedanke, auf den man da irgendwie als erstes kommt, ist vielleicht keine gute und jugendgerechte Werbung. Zum Beispiel, die Ausschreibung war nicht passend, das Bild war vielleicht nicht gut, die falschen Kanäle wurden bedient, vielleicht auch Social Media nur so am Rande mal behandelt und nicht vernünftig. Vielleicht war der Termin nicht wirklich jugendgerecht. Das haben wir ja öfter mal, dass wir überlegen, was sind denn eigentlich jugendgerechte Termine, wann sollte sowas stattfinden, kein jugendgerechtes Programm. Vielleicht sind wir auch einfach mit dem Thema, mit den Themen an den Interessen der Zielgruppe entsprechend vorbei. Ich würde aber auch sagen, dass es schon auch kein neues Argument, aber darum geht, dass Jugendliche total viele Möglichkeiten haben, ihre Freizeit zu verbringen. Und wir in der Verbandsarbeit da durchaus auch immer in einer Konkurrenz, vielleicht sogar manchmal untereinander auch stehen. Wenn sich Jugendliche eben entscheiden, gehe ich jetzt zum Sport, mache ich gerne Musik oder habe ich Zeit für mein kirchliches Ehrenamt, oder andere Sachen bei den helfenden Verbänden und Co. Das ist schon auch eine große Konkurrenz, die da angeboten wird, in dem Sinne, dass sich junge Menschen dann einfach entscheiden, und auch insgesamt gefühlt weniger Freizeit haben. Man könnte denken, dass Angebote vielleicht zu formalisiert sind. Also wenn du so einen Kurs ausschreibst hier, Fortbildung zum Thema leichte Sprache, dann kommt natürlich keiner. Auf der anderen Seite kommen irgendwie, wenn die Angebote richtig cool sind und du machst Sachen zum Thema E-Sports oder Gaming und bereitest das gut auf, dann kommt wieder jemand. Ne? So, also teilnehmerinnenorientierte Ausschreibung. Und aber es bleibt die Frage, wie können wir eigentlich junge Menschen mobilisieren? Vermutlich wird es aber keine einfache Antwort darauf geben.
Nee, ich glaube auch nicht. Und das könnte sich so anhören wie, wir haben alles dafür getan, aber die Weltlage ist schuld. Ja, aber das macht halt einfach auch ganz viel mit dem Leben junger Menschen, wie wir gerade leben. Und das gar nicht nur, was die sogenannte Krisenhaftigkeit unserer Zeit angeht. Ich glaube tatsächlich, dass die Antwort sehr komplex ist. Und darum haben wir keinen 10-Punkte-Plan. Spoiler, keinen 10-Punkte-Plan, wie ihr junge Menschen jetzt wieder in eure Maßnahmen kriegt. Aber ich glaube, wir müssen überhaupt mal in die Lage kommen, darüber offen zu reden, dass es uns allen schwer fällt und dass da irgendwas gerade nicht so passt. In Klammern, mehr Jugendpolitik, yeah. Also ich glaube, Corona ist immer noch ein Thema. Ich höre das immer wieder, wenn Menschen sagen, boah, Corona, ich kann es nicht mehr hören. Ich so denke, ja, für junge Menschen spielt vielleicht sozusagen Corona im Jetzt nicht die Rolle. Die Erinnerung daran und teilweise auch wirklich Traumatisierungen, würde ich sagen, das spielt auch für das Sicherheitsgefühl junger Menschen eine Rolle. Und es spielt auch für uns Fachkräfte immer noch eine Rolle, weil wir auch bestimmte Dinge, die wir durch Corona umgestellt haben, jetzt wieder in eine bestimmte Normalität in Anführungsstrichen überführen müssen, die gar keine mehr ist. Also Corona, es gibt immer noch Auswirkungen. Es ist einfach so. Dann, total witzig, ich habe gerade erzählt, ich war in Loccum und habe über das Thema so, also ich habe auch über das Thema Mobilisierung gesprochen in meinem Abendvortrag und habe gesagt, dass ich Schule nicht hilfreich finde, wenn es um die Mobilisierung junger Menschen geht. Und dann meldete sich ein Lehrer und sagte, ich hätte ein Schulbild aus den 90er Jahren, das sei schon lange nicht mehr so. Und ich halt auch sagte, ja, also das ist schön und gut, wenn das bei dir an der Schule nicht so ist, aber Schule wird auch in allen Jugendstudien von jungen Menschen als Ort der asymmetrischen Machtverhältnisse genannt, wo der immer mehr Raum in ihrem Leben einnimmt. Ja, Schule wird immer länger und alles wird irgendwie an Schule auch delegiert. Das ist auch blöd für LehrerInnen, sehe ich schon auch ein. Aber Schule ist halt ein Ort, an dem es selbst mit den besten Kooperationen mit Jugendhilfe und Jugendarbeit, ja, also es bleibt halt einfach Schule. Und selbst wenn ich Schule gut finde und nach 18 Uhr dann irgendwie noch eine Gruppenstunde machen soll oder vielleicht auch noch einfach, ne, zu einem geilen E-Sport-Event gehen soll, selbst wenn es geil ist, ich kann halt auch einfach nicht mehr. Das müssen wir auch jungen Menschen zugestehen, dass das auch nicht mehr geht. Vor allen Dingen hier in dieser scheiß dunklen Jahreszeit. Wir haben häufiger schon über das Thema psychische Gesundheit gesprochen. Viele junge Menschen sind zwar Fans der Demokratie, würde ich sagen, und sind für sich selber und ihre eigene Zukunft optimistisch, aber nicht für die der Gesellschaft. Und dann ist die Frage, warum soll ich denn irgendwas mit anderen machen, wenn ich doch mein Glück und mein Schicksal selber in der Hand habe? Da kommt ja auch immer so ein Benno Hafenegger meinte das kürzlich auch, so ein neoliberales Händchen irgendwie mit rein. Ne? Du bist selber verantwortlich, wenn du dein eigenes Leben gestalten kannst. Ja, warum sollte ich denn dann irgendwie zu einem Projekt oder einer Maßnahme gehen? Und ihr wisst alle, ich bin Fan des Internets. Jendrik, wir sind beide Fans des Internets. Aber die Digitalität, nicht als Krise, sondern als große Chance und als Phänomen, macht eben auch was mit dem, was wie Kinder und Jugendliche irgendwie Alltag wahrnehmen. Ich will einen Song hören, ich gehe auf Spotify, ich will ein Video gucken, ich gehe auf YouTube, ich will etwas recherchieren, ich gehe ins Internet. Das ist so eine krasse Unmittelbarkeit, während halt so Jugendarbeit auch auf Prozesse ausgelegt ist. Es dauert halt auch einfach mal ein bisschen und man kriegt nicht sofort ein Ergebnis mit, sondern merkt das so wie wir, nachdem wir jetzt irgendwie 20, 30 Jahre Jugendverbandsmitglied sind und merken, ach witzig, das hat uns ja alles auch ganz schön viel gebracht. Du hast die Konkurrenzen anderer Angebote genannt, kommerzielle Anbieter, aber halt auch Sachen im Internet. Also man kann halt auch mit so Jugendsachen Geld verdienen inzwischen, finde ich gruselig. Aber okay, so ist halt der Markt. Und ich glaube, es fehlt jungen Menschen auch durch Corona, aber auch durch die mediale Aufmerksamkeitsökonomie an coolen Vorbildern. An Vorbildern, die sagen, also geil, ich gehe jedes Jahr 2 Wochen nach Borkum. Oder hey, geil, einmal die Woche bin ich im Jugendzentrum und sorry, wir zocken eine Runde und trinken eine Fanta. Also es geht ja gar nicht so darum, dass es so strahlende Icons sind mit fetten Instagram-Accounts. Aber jemand, der sozusagen in meiner Peergroup auch sagt, geil, ich mach das, magst du nicht mal mitkommen? Ich glaube, das macht voll den Unterschied. So.
Ja, wo du Borkum angesprochen hast, tatsächlich haben da einige Leute nachgefragt, als ich dann immer meine Stories reingepackt habe, was machst du denn eigentlich und oh cool, das geht und wie komme ich denn da dran und was muss ich da machen und wen muss ich ansprechen? Und jetzt gibt's auch 1-2 Leute, die das jetzt auch machen möchten. Also es funktioniert schon. Vorbild nicht im Sinne von aufschauen und irgendwie besser sein, sondern von ey, so kann man es eben auch machen. Eine Art und Weise. Deswegen, das finde ich einen total spannenden Punkt.
Ja, und vor allen Dingen authentisch drüber berichten. Ja. Also ich kann halt einfach, sorry, auch bei Landesjugendring-Accounts und Jugendverbands-Accounts keine Fotos mehr sehen von Leuten, die um einen Tisch sitzen und in ihre Laptops gucken oder in die Kamera winken. Sorry, not sexy. Nicht sexy. Ja.
Nee, ist es nicht. Aber da über die Art und Weise Social Media, dass Leute eher Leuten folgen und nicht Institutionen, haben wir auch schon gesprochen. Da hört gerne nochmal da in die Folge rein. Die Nummer kann ich jetzt gerade nicht sagen, auch wenn ich sonst immer weiß. Schaut da gerne mal rein. Es hat aber auch Auswirkungen, wenn Teilnehmende fehlen. Das bleibt ja nicht ohne Folgen und die sind teilweise schon dramatisch und gehen am Ende auch ein bisschen auf die Motivation.
Gehen total auf die Motivation, weil, also wenn ich als Ehrenamtliche ein Event organisiere oder eine Gruppenstunde oder irgendwie einen Clubabend oder so und dann kommt niemand und ich selber habe mir das Konzept ausgedacht und mich um Catering gekümmert, Popcorn gemacht, weiß der Kuckuck und dann kommt da niemand, dann ist es ganz schwierig, dieses Jugend- oder dieses pädagogische Prinzip von die, die da sind, sind richtig und gut aufrechtzuerhalten, weil ich eine andere Vision dahinter hatte. Also super demotivierend für Ehrenamtliche, aber auch für Hauptamtliche. Wir als Hauptberufliche oder Hauptamtliche müssen das dann einfach auch managen können und das nicht irgendwie uns anziehen an der Stelle. Trotzdem ist es anstrengend, auch weil politische Unterstützung dann zurückgezogen wird. Ne, man gewinnt vielleicht irgendwie Kommunalpolitik für irgendwie Pizza und Politik. Ein cooles oder vermeintliches cooles Format. Und dann kommt da niemand. Dann sitzen da die 3 Jugendlichen, die immer da sind und der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der Kommunalpolitiker, die Kommunalpolitikerin sagt, ja super, ist das jetzt die Jugend, das nächste Mal komme ich nicht. Das unterstelle ich nicht allen, viele können das auch irgendwie nachvollziehen und trotzdem ist es echt ein bisschen schwierig. Aber auch die finanzielle Ausstattung ist in Gefahr. Die Finanzierung vieler Jugendprojekte hängt auch von der Teilnahme und dem Erfolg der Programme ab und wenn halt TeilnehmerInnenzahlen sinken, wird es für die Jugendeinrichtungen auch schwieriger, die nötigen Fördermittel und Zuschüsse zu erhalten. Also wenn mal wirklich jemand anfängt, streng zu zählen, und ich würde sagen, ganz häufig wird es unter diesem Deckmäntelchen der sogenannten Wirksamkeit transportiert. Ne? Also wie viele Leute habt ihr erreicht? Ja, so und so viele. Ja, aber komisch, das hat aber so und so viel gekostet. Denke ich auch so, ja, aber das ist doch das Prinzip von Jugendarbeit, Freiwilligkeit. Wir tun alles, was wir können, aber ne, wir kaufen uns die Leute nicht. Was mich selber auch im Kontakt mit jungen Menschen trifft, die Auswirkung, dass junge Menschen gar keine Chance haben, sich auszuprobieren, Freiräume zu gestalten und Gemeinschaft ohne Leistungsdruck zu erleben. Das finde ich ganz, Also natürlich verherrliche ich damit auch ein bisschen irgendwie meine Jugendverbandszeit, die auch überhaupt nicht rosig war. Das war auch anstrengend, sehr konfliktgeprägt. Aber ich würde sagen, im Nachhinein hat sich diese Art von Aushandlungsprozess als super erwiesen, dass junge Menschen diesen Aushandlungsprozess nicht erleben, sondern halt nur mit sich sind und vor allen Dingen auch im Zimmer. Das höre ich auch von ganz vielen Leuten, auch Leute, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, die sagen, die kriegen die Leute nicht mal mehr in den Gemeinschaftsraum. Das ist total krass und ohne Begegnung keine Demokratie. Das, glaube ich, ist auch was, was uns jugendpolitisch weiterhin beschäftigen sollte. Und klar, Verbände werden älter. Wenn wir keine TeilnehmerInnen gewinnen, ist der Übergang zur ehrenamtlichen Gewinnung schwierig. Es ist auch schwierig, inzwischen hauptberufliches Personal zu finden, die aus dem Ehrenamt heraus das irgendwann mal machen wollen. Ja, ich würde sagen, also die Auswirkungen sind ganz dramatisch und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, wir müssen da auf vielfältige Arten und Weisen was tun, oder?
Ja, und die Frage ist natürlich, was kann man tun? Und ich würde mal vorwegstellen, nicht aufgeben. Jetzt nicht sagen, boah, das war's jetzt, das ist der Untergang der Jugendarbeit oder der Jugendverbandsarbeit, das habe ich auch schon öfter gehört und es ist immer irgendwie weitergegangen und sich selber zu sagen, ey, das, was ich mache und die Jugendverbandsarbeit, die lohnt sich. Aber es gibt schon so ein paar Punkte und ich würde mal die nennen, die mir so eingefallen sind, mehr auf Synergien zu gehen, nicht so viel zu schauen, boah, ich muss jetzt hier mein eigenes Programm machen. Wir haben ein Gebiet bei uns, da sind auf 10 Kilometer irgendwie 5 Vereine und die machen alle ihr eigenes Jahresfest und wundern sich dann irgendwie, da kommen gar nicht immer so viele Leute. Warum denn nicht ein Fest, wo 30 kommen, statt 10, wo nur 3 kommen? Ne? Also weg von diesem Kirchturmdenken im wahrsten Sinne des Wortes und mal mehr zusammen machen. Da gibt es erste Bestrebungen, aber das könnte noch viel mehr sein. Vielleicht mal innerhalb des Vereins, des Verbandes, die Jugendlichen selber fragen lassen, was habt ihr eigentlich für Themenwünsche? Ja, wenn man immer von Erwachsenen gefragt wird, dann erzählt man vielleicht auch andere Dinge, als wenn Gleichaltrige einen das mal fragen. Und auf einmal hat man noch konkretere Ergebnisse aus der Lebenswelt und kann die Angebote vielleicht noch passgenauer machen. Und ein Ansatz von passgenaueren Angeboten könnte eben auch sein, nicht immer diese riesigen Veranstaltungen zu machen, sondern sogenannte Mikro- oder Micro-Events. Also kleine, ganz unkomplizierte Formate, die gar nicht irgendwie komplett durchorganisiert sind, ob das After-School-Treffs sind, kleine Sport- oder Kreativ-Sessions, wo man spontan hingehen kann, wieder weggehen kann, was in der offenen Türarbeit ja oft schon passiert, ne? Aber in der Jugendverbandsarbeit ist es ja oft noch, wir planen irgendwie einen Jungschar-Tag durch, wo man sich anmelden muss und abmelden muss. Vielleicht auch Pop-Up-Events, die mal eben so entstehen und einfach auch aus einer Spontanität kommen und das Ganze mit lokalen Kooperationen stärken, zusammenzuarbeiten, mit Schule zu kooperieren und ja, das hören die wenigsten richtig gerne, aber auch das gehört dazu. Das wären mal so Ansätze.
Und der Ansatz schlechthin, Jendrik, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, Jugendpolitik. Denn alleine nur Jugendarbeitspolitik reicht halt nicht. Diese ganzen Metathemen, die wir jetzt auch in der Folge beschrieben haben, die eigentlich immer Themen in unseren Podcast-Folgen sind, die haben natürlich auch Auswirkungen darauf, ob junge Menschen sich überhaupt aus der Zimmertür oder aus der Wohnungstür trauen und sagen, diese Welt, die richtet sich auch positiv an mich. Die hat auch was mit mir zu tun. Und ich habe mit diesen ganzen Menschen hier auch irgendwie was Positives zu tun. Uns verbindet etwas und dafür braucht es dringend bessere politische Rahmenbedingungen. Und damit meine ich nicht einfach nur Geld auf Dinge werfen, sondern vielleicht auch so mal, ne, mein altes Credo, wie soll ich sagen, Kinder und Jugendliche als Menschen anerkennen. Aber nur so ein kleiner Hinweis. Wir sind angelangt bei unserer Rubrik Grüße. Es ist auch witzig. Rubrik Grüße, Grußworte. Ja, wir hatten Geburtstagsgrüße an den Deutschen Bundesjugendring. Wir hatten Geburtstagsgrüße an die jungen europäischen FöderalistInnen. Heute werden wir gegrüßt, Jendrik, nämlich von Annika. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hoffentlich mitbekommen habt, findet gerade die sogenannte COP-Weltklimakonferenz statt, die COP29. COP steht für United Nations Framework Convention on Climate Change. Also es geht um Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Diese Konferenz findet seit dem 11. und noch bis zum 24. November in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt. Ja, Klima ist immer noch wichtig. Es geht nicht immer nur um Migration und Ausländer und Neuwahlen, liebe Menschen. Es geht auch immer noch um das Thema Klimagerechtigkeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass eine junge Delegierte, junge Vertreterin in Baku dabei ist, aus der Jugendverbandslandschaft, nämlich Annika von der Naturschutzjugend. Und die hat uns einen kleinen Audiogruß eingespielt.
Hallo aus Baku von der COP29 der Weltklimakonferenz. Ich bin Annika und ich bin in der Naturschutzjugend aktiv. Das ist die Jugendorganisation des NABU in Deutschland. Und ich sende euch ganz viele Grüße und würde euch gerne erzählen, ein bisschen, was auf der COP so passiert. Denn hier sind nicht nur erwachsene ExpertInnen und PolitikerInnen aus aller Welt, um über internationale Klimapolitik zu verhandeln, sondern hier sind auch einige junge Menschen als VertreterInnen von Verbänden und Initiativen, manchmal sogar auch mit als VerhandlerInnen vor Ort. Und wir aus der NAJU-Delegation sind hier auch zu dritt vor Ort und vertreten gemeinsam mit eben ganz vielen anderen Jugendlichen Sichtweisen von der jungen Generation. Und wir nehmen hier als Observer teil. Das heißt, wir dürfen nicht mitverhandeln und haben auch kein Recht, in der Verhandlung zu sprechen. Aber wir dürfen zuschauen und dabei sein und dürfen natürlich nach und vor den Verhandlungen mit den VerhandlerInnen ins Gespräch gehen und so unsere Perspektiven einbringen. Und wir berichten ganz viel darüber auf Social Media, um euch in Deutschland zu Hause zu zeigen, was hier so los ist, weil man das in der Tagesschau ja gar nicht alles so mitbekommt. Genau, außerdem nehmen wir an Protestaktionen teil, organisieren Side-Events, um auf andere wichtige Themen auf der COP aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel auch Menschenrechte, die ganz eng mit dem Klimawandel verwoben sind. Und obwohl sich fast 100.000 Menschen auf der COP treffen, ist sie wirklich absolut nicht divers oder auch repräsentativ besetzt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir allen Leuten eine Stimme geben, die nicht hier vor Ort in Baku sein können, aber trotzdem genauso oder meistens sogar noch viel mehr vom Klimawandel betroffen sein werden in Zukunft. Und wir kommen hier in Austausch mit super vielen unterschiedlichen Menschen aus ganz vielen Ländern, die ganz viele unterschiedliche Geschichten und Erfahrungen mitbringen und können hier richtig viel voneinander lernen. Und es ist ein sehr schönes Zeichen, dass Deutschland so viele junge Menschen auf die COP schickt. Aber man muss dabei wirklich betrachten, dass wir als junge Personen aus Deutschland in einer sehr privilegierten Rolle sind. Die meisten Leute, die aus anderen Ländern kommen, haben sehr große Probleme, überhaupt Geld zu akquirieren, um sich das leisten zu können, auf die COP zu kommen. Der Flug ist teuer, die Unterkünfte hier in Baku sind wahnsinnig teuer, gerade durch die COP nochmal viel, viel teurer. Auch das Essen hier vor Ort ist absolut nicht jugendfreundlich von den Preisen her. Und von daher sind wir hier in einer sehr privilegierten Position. Und die privilegierte Position müssen wir insofern nutzen, dass wir den Leuten eine Stimme geben, die diese Privilegien nicht haben. Genau. Und wenn euch das alles irgendwie noch mehr interessiert und ihr noch mehr Insights rund um die COP erhalten möchtet, dann kann ich euch nur empfehlen, auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Der heißt Naturschutzjugend. Und da berichten wir tagsüber, was wir in Verhandlungen erleben, was wir bei Side-Events erleben, was wir generell so auf der COP erleben und sind auch natürlich offen für Fragen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch auch persönlich bei mir meldet und noch irgendwelche Fragen stellt, die euch rund um das Thema Weltklimakonferenz interessieren.
Liebe Annika, vielen Dank für diesen schönen Audiogruß aus Baku. Danke dir, danke an alle jungen Menschen, die sich in Baku und darüber hinaus für Klimagerechtigkeit engagieren. Das Thema ist nicht aus der Mode, nur weil Fridays for Future nicht mehr so groß demonstriert. Wir müssen am Thema Klimagerechtigkeit dranbleiben und ich finde es auch super, wie ihr als europäische oder deutsche Delegation oder deutsche junge Menschen eure eigene privilegierte Position reflektiert und einbringt. Und deshalb, ich ziehe meinen Hut vor euch und ich folge euch auf Instagram. Jendrik, du auch?
Absolut. Ich habe die Story auch schon fleißig verfolgt. Und hätte ich einen Hut, würde ich ihn auch ziehen. Wir biegen ein in die allseits beliebte Schlusskurve und fragen uns natürlich, was liegt in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge an? Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen. Anna, bist du da denn schon unterwegs? Der in Essen, der macht jetzt auf. Also wenn die Folge rauskommt, hat der schon offen.
Ja, in Berlin gibt es ja auch so eine Art Weihnachtsmärkte. Jetzt komme ich ja aus dem Schwarzwald und bin da ein bisschen verwöhnt, gebe ich offen zu. Das sind dann so nette kleine Weihnachtsmärkte. Hier ist es, hat es so ein bisschen was von Rummel. Da muss ich sagen, bin ich nicht so am Start. Und ehrlich, ich habe auch gar keine Zeit. Ich bin jetzt mit Erscheinen der Folge auch wieder nur unterwegs. Ich bin bei einem Fachtag Ganztag in Hildesheim, bin ehrenamtlich dann im Einsatz bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen KatholikInnen und darf ein Interview führen auf einer Bühne mit Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, und meinem Ministerpräsidentin Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg. Freue mich schon sehr. Bin bei einem Fachtag psychische Gesundheit, bei einem Fachtag Mädchenbeteiligung und Jendrik, wir sehen uns endlich wieder.
Endlich.
Denn ich, endlich. Denn ich bin Delegierte bei der Vollversammlung des Landesjugendrings NRW. Und wir sehen uns.
Absolut. Wir sehen uns da im wunderschönen Duisburg.
Wunderschön.
Ist auch Duisburg, oder? Ich bin richtig informiert.
Ist in Duisburg. Natürlich. Wir sind in der Sportschule Wedau.
Sportschule Wedau.
Liebe Grüße.
Wo auch sonst, genau. Ich bin auch delegiert für meinen Jugendverband. Freue mich da schon sehr, dass wir uns dort sehen, bin aber nächste Woche davor noch in Berlin, ganz bei dir in der Nähe, mit dem Arbeitskreis Jugendpolitik vom CVJM Deutschland. Wir werden da ein paar spannende Sachen machen, da freue ich mich drauf, weil ich die letzten 2 Jahre krank war. Also ich hoffe, toi toi toi, dass ich dieses Mal der Erkältungswelle noch ein bisschen vorweg pushe und wirklich in Berlin dabei sein kann am Dienstag. Und ich werde einen gemeinsamen Adventskalender starten mit ein paar Leuten. Wir sind 24 Personen und jeder besorgt quasi 24 Päckchen, immer dasselbe, und dann tauschen wir es untereinander aus und dann hat jeder einen richtig kreativen Adventskalender, und das wird auch in den nächsten 2 Wochen fertiggestellt, dass wir dann am 1. Dezember auch das erste Türchen öffnen können. Dies 24. Türchen, Wahnsinn, unser Podcast-Folge.
Wir und
dann,
unsere Überleitung, ja, das ist ein Fest.
Das ist so, das 24. Türchen könnt ihr dann am 2. Dezember öffnen. Da kommt dann nämlich unsere nächste Folge heraus, auch wieder mit einem spannenden Thema. Dann auch wieder mit einem Gast, einer Gästin, das klären wir gerade noch ab. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, die findet ihr wie immer in den Shownotes, so auch wie Informationen zu unseren Folgen generell. Danke, dass ihr uns immer zuhört, und dann startet munter und gut in diesen Advent. Macht's gut.
Tschüssi.